waren diese Woche zu einer Pastoren- und Leiterkonferenz in der Schweiz, Eurofaith 2018. Und es war so fantastisch, ihr Lieben. Es war so fantastisch. Das Wort Gottes sagt, dass das Reich Gottes nicht in Worten besteht, sondern in Kraft. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes nicht beständig in unserem Leben erleben, dann sollte uns das stören. Amen. Dann sollte uns das stören. Wir sollten uns nicht damit zufrieden geben und sagen, naja, gut, ist nur halt mal so und was weiß ich. Sondern Jesus hat vom Heiligen Geist gesagt, dass Ströme lebendigen Wassers von uns ausgehen. Bei allem, was wir tun, sollte die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes, die in uns ist, sich manifestieren. Halleluja. Der Teufel sollte nervös werden, jeden Morgen, wenn wir aufwachen. Amen. Halleluja. So, diese Konferenz, auf der wir waren, wir hatten einen wunderbaren Sprecher, der genau das verkörpert hat, der mich herausgefordert hat, mehr hineinzudrängen in die Dinge Gottes, hungriger zu sein nach Gott, sich mehr auszustrecken nach der Kraft des Heiligen Geistes. Und es war einfach stark zu sehen, wie die Kraft Gottes auf ihm war und durch ihn gewirkt hat. So, das war einfach gut, das war inspirierend, das war erfrischend. Darüber hinaus war es einfach sehr, sehr stark für mich, Leute wiederzutreffen, die Pioniere im Glauben waren in vergangenen Jahrzehnten hier in Deutschland, in Europa. Und vor denen ich höchsten Respekt habe. Und dass ich Gelegenheit hatte, sie zu ehren. Und Gelegenheit hatte, sie wiederzusehen. Und, was mich genauso begeistert gemacht hat, auf dieser Konferenz, da waren nicht nur Leute in meinem Alter, sondern da war eine junge Generation. Eine junge Generation mit derselben Begeisterung, mit demselben Feuer. Junge Leiter, Pioniere, die bereit sind, was zu wagen für Gott. Einen Ort zu gehen, wo sie sagen, Gott hat mich hier hingerufen und hier fange ich eine Arbeit für Gott an. Hier gründe ich eine Gemeinde. Ja. Und ich bin so begeistert, Leute, und Dinge sind so in Bewegung. Und was ich gesehen habe auf dieser Konferenz, war einfach, wie Gott strategische Verbindungen geschaffen hat. Strategische Verbindungen, strategische Beziehungen zwischen Männern und Frauen Gottes. Es war so fantastisch. Halleluja. Wir leben in einer extrem spannenden Zeit. Wir leben in einer extrem spannenden Zeit. Wenn du es noch nicht wusstest, dieses Zeitalter geht seinem Ende entgegen. Es wird nicht immer so weiterlaufen, wie es bisher läuft. Als die Jünger gesehen haben, wie Jesus in den Himmel ging, wie er aufgenommen wurde von den Wolken, da standen plötzlich Engel bei ihnen. Und wisst ihr, was diese Engel gesagt haben? Genauso wie ihr diesen Jesus habt gehen sehen jetzt, genauso wird zu sehen sein, wie er wiederkommt. Es ist 2000 Jahre her, aber er kommt wieder. Er kommt wieder. Halleluja. Also, ja, wann kommt er wieder? Wann kommt er wieder? Die Bibel gibt uns kein Datum, aber die Bibel gibt uns Zeichen. Ja? Und viele dieser Zeichen erfüllen sich. Eines der wichtigsten Zeichen, das uns Jesus selber gegeben hat. Die Jünger haben ihn gefragt, Herr, wann kommst du wieder? Und Jesus sagt, wenn ihr seht, wie der Feigenbaum wieder sprost, ja, wieder Frucht hervorbringt. Die Generation, die das sieht, wird nicht vergehen, bis der Sohn des Menschen wiederkommt. Der Feigenbaum ist ein Bild auf das Volk Israel. Im Jahre 70 nach Christus wurde Jerusalem zerstört und das Volk der Juden wurde zerstreut in alle Nationen. das ist vielen vergangenen Völkern und Kulturen so gegangen. Die sind einfach untergegangen, vernichtet worden, wurden verstreut, haben sich assimiliert in den Ländern, in die sie und in die anderen Völker und Kulturen, wo sie hingegangen sind. Aber Gott hat gesagt, am Ende der Zeit werde ich mein Volk zurückbringen. Ich werde es sammeln aus allen Nationen. Vor 150 Jahren hätte niemand für möglich gehalten, dass die Juden jemals wieder ein eigenes Volk mit einem eigenen Staat sind. Niemand. Niemand. Und jeder hätte gesagt, das hat es in der Geschichte noch nie gegeben. 1949 wurde Israel als Staat neu gegründet. Und wir sehen all diese Kämpfe, all diese Kriege, all diese Konflikte um Israel herum im Nahen Osten. All diese Feindschaft gegen Israel. Weißt du, dass das alles in der Bibel angekündigt ist? Dass es alles vorhergesagt ist, dass es kommen würde? Am Ende der Zeit. Ich glaube, wir sind nicht nur in der letzten Stunde. Ich glaube, wir sind in den letzten Minuten der letzten Stunde. Jesus kommt wieder. So, was machen wir? Was sagt das Wort Gottes? Macht euch bereit. Amen. Macht euch bereit. Gott möchte nicht, dass einer verloren geht. Gott möchte, dass jeder errettet wird. So, das heißt, jeder muss das Evangelium hören. Jeder muss diese gute Botschaft hören. Keiner muss in ewige Verdammnis, in ewige Finsternis gehen, sondern jeder muss diese Gelegenheit bekommen, zu hören und eine Begegnung mit Gott zu haben. Halleluja, das ist überhaupt nicht meine Predigt. Ich habe eine gute Predigt heute, kommt gleich. Aber ihr merkt, was mein Herz bewegt. Ja? Es ist gut, begeistert zu sein und voller Freude zu sein. Gleichzeitig, mit aller Begeisterung, mit aller Freude, müssen wir dieser Realität ins Auge blicken. Amen. Wir müssen dieser Realität ins Auge blicken. Wir müssen uns dessen bewusst sein. Und wir müssen von dieser Perspektive der Ewigkeit her leben. Im Licht der Ewigkeit sind die Jahre, die wir hier auf dieser Erde verbringen, ein winzig kleines Stück. Jakobus sagt, was ist unser Leben? Ein Hauch hier auf dieser Erde. Im Licht der Ewigkeit. Aber wir haben die Gelegenheit, in dieser Zeit Menschen zu gewinnen für Jesus. Menschen zu gewinnen für das Reich Gottes. Mit der Unterstützung und der Hilfe des Heiligen Geistes. Lasst uns bereit sein dafür. Im September machen wir hier in der Gemeinde ein Trainingscamp. Für Leute, die mehr in so einen Lebensstil rein wollen. Wo wir beständig ein Zeugnis sind, beständig Jesus repräsentieren in unserem Alltag. Wie macht man das? Wie geht das? Wir haben als Sprecher jemanden, der das in einer ganz radikalen Art und Weise lebt, der Philipp Schmerold. Ich bin begeistert, dass er kommt. Und das Camp ist natürlich nicht für jeden. Es erfordert ein ganzes Stück an Opfern. Nimm dir den Flyer mit und bete bitte drüber, ob Gott möchte, dass du dabei bist. Und dann finde raus, wie du das managen kannst mit dem Rest deines Lebens. Aber das Camp ist begrenzt auf 20 Plätze und ich denke, die werden relativ schnell voll sein. Frag einfach den Herrn, bete. Ich weiß, es ist für manche sehr schwierig von den Umständen her, das möglich zu machen. Und vielleicht ist es auch diesmal nicht dein Platz, aber das musst du herausfinden. Bete bitte, bete. Ja, tu es nicht einfach zur Seite legen vom Kopf her, sondern bete und sag, Herr, was möchtest du? Okay? Versprecht ihr mir das? Gut. Wunderbar. Wunderbar. Wir sprechen über Glauben. Wir sprechen über Glauben. Nicht, weil das unser Steckenpferd ist, sondern weil es ein grundlegendes Thema ist, weil es wichtig ist, dass in uns ein gutes und stabiles Fundament gebaut ist aus dem Wort Gottes. Amen. Und wenn wir sagen, wir reden über Glauben, dann bedeutet es nicht einfach, ja, irgendwo so eine Religionszugehörigkeit, sondern es geht um ein festes Vertrauen in Gott und in sein Wort. Eine feste Zuversicht, ein unerschütterliches Überzeugtsein von dem, was Gott gesagt hat. Und dieser Glauben kommt nicht dadurch, dass wir uns Mühe geben. Dieser Glauben kommt nicht dadurch, dass wir uns anstrengen. Dieser Glauben kann nicht aus uns selber heraus produziert werden. Sondern dieser Glauben ist Ausdruck unserer Beziehung zu ihm, unseres Lebens mit ihm, unserer Gemeinschaft mit ihm, unseres Hörens von ihm durch sein Wort. Amen. So lasst uns einfach weiter lernen, was Glauben ist. Was ist Glauben? Warum ist Glauben so wichtig? Wenn du eine Botschaft verpasst hast, es gibt jetzt keine Entschuldigung mehr. Wir haben es alles wirklich mundgerecht gemacht auf unserer Gemeinde-Webseite. Kannst du alle Predigten der vergangenen Wochen finden. Du kannst sie auf der Webseite anhören. Du kannst es mit deinem Mobiltelefon machen. Du kannst es mit deinem Tablet machen. Du kannst es mit deinem Computer machen. Du kannst die Predigten runterladen. Du kannst sie dir auf eine CD brennen. Du kannst sie im Auto hören. Wie auch immer, wo auch immer. Im Übrigen ist dafür hauptsächlich unsere liebe Svenja verantwortlich. Vielen, vielen Dank für deinen Dienst, Svenja. Wir sind sehr dankbar dafür, dass du das machst. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. So, warum ist Glauben wichtig? Wir haben festgestellt, durch Glauben sind wir errettet. Aber nicht nur das, sondern nachdem wir errettet worden sind, sind wir dazu berufen, ein Leben des Glaubens zu leben. Warum ist Glauben wichtig? Das Wort Gottes sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Wir wollen ihm gefallen. Wie können wir das tun? Glauben, durch Glauben. Dann haben wir festgestellt, im Jakobusbrief, beziehungsweise auch im 1. Petrusbrief heißt es, dass wir Satan widerstehen durch den Glauben. Da gibt es einen Kampf, da gibt es eine Auseinandersetzung. Aber wir sind nicht dazu verdammt, unterzugehen. Wir sind nicht dazu verdammt, zu verlieren. Paulus nennt es den guten Kampf des Glaubens. Wir kommen dann nochmal drauf zurück. Wir widerstehen Satan durch den Glauben. Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, dass wir Gebetsantworten empfangen durch Glauben. Wir empfangen Gebetsantworten durch Glauben. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir verstehen, was Glaube ist. Manchmal beten Leute einfach zu schnell. Gebet ist kein Lotteriespiel. Wir empfangen Gebetsantworten durch Glauben. Im Markus 11, 24 heißt es zum Beispiel, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Alles, worum ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Glauben ist nicht hoffen. Glauben ist nicht wünschen. Glauben ist überzeugt sein. Glauben ist, eine Besitzurkunde in den Händen zu halten. Ich weiß, es gehört mir. Wir empfangen Gebetsantworten und wir empfangen die Segnungen Gottes im Glauben. Die Segnungen Gottes fallen nicht einfach so auf uns runter. Gott stülpt sie uns nicht einfach über, egal ob wir das wollen oder nicht. Wir haben gelesen im Römerbrief Kapitel 5, dass wir durch Glauben Zugang haben zu der Gnade, in der wir stehen. Alle Segnungen Gottes entspringen seiner Gnade. Die Segnungen Gottes sind nichts, was wir uns verdient hätten durch unsere eigene Leistung. Aber wir haben Zugang dazu durch Glauben. So, das heißt, wenn wir nicht verstehen, was Glauben ist und was es bedeutet, ein Leben im Glauben zu führen, dann können wir uns zwar freuen und begeistert sein über die Gnade Gottes, aber wir werden relativ wenig davon erleben. Warum ist Glauben wichtig? Warum ist Glauben wichtig? Wir kommen zu unserem nächsten Punkt. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde.
Das ist aber ein bisschen extrem jetzt, Pastor. Jetzt gehst du mit deinem Lieblingsthema aber ein bisschen zu weit.
Ja, entschuldige bitte, ich habe das nicht in die Bibel reingebracht. Römer 14, Vers 23. Römer 14, Vers 23. Hier geht es um das Thema mit dem Götzenopferfleisch. Darf ein Christ Götzenopferfleisch essen oder darf er es nicht essen? Das ist für uns vielleicht nicht unbedingt relevant, aber dafür gibt es andere Themen, die für uns relevant sind. Was darf ein Christ, was darf er nicht? Oder was sollte er tun, was sollte er nicht tun? Und Paulus sagt hier was sehr Interessantes. Er sagt, wer aber zweifelt, wenn er isst, also er isst, aber er isst es mit einem schlechten Gewissen. Er tut es zwar, aber er hat dabei ein schlechtes Gewissen. Er denkt, eigentlich sollte ich das nicht tun. Wer aber zweifelt, wenn er isst verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. So, alles, was wir tun, sollte aus Glauben geschehen. Und bitte erinnert euch an unsere Definition, ja. Wenn ich sage Glauben, dann nicht religiöse Überzeugung, sondern dann Verbindung mit Gott. Verbindung mit Gott. Zuversicht, Vertrauen in Gott. Alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Es gibt Dinge, die sind nicht kompatibel mit Glauben. Es gibt Dinge, die sind nicht kompatibel mit Glauben. Die passen nicht zusammen. Du kannst sie nicht zusammenbringen. Zum Beispiel Sorgen sind nicht kompatibel mit Glauben. Ich kann nicht gleichzeitig Glauben haben und mir Sorgen machen. Es geht nicht. Egoismus ist nicht kompatibel mit Glauben. Selbstbezogenheit, Ich-Sucht, Ich-Bezogenheit ist nicht kompatibel mit Glauben. Denn Glauben sagt, Gott sorgt für mich, Gott ist für mich da, Gott ist mein Vater, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Egoismus und Selbstsucht sagt, ich muss mich um mich selber kümmern, ich muss zusehen, dass ich das größte Stück vom Kuchen abbekomme. Keiner kümmert sich um mich. Ja? Wenn ich es nicht selber mache, dann werde ich irgendwann zugrunde gehen. So, diese beiden Dinge sind nicht kompatibel miteinander. Bitterkeit ist nicht kompatibel mit Glauben. Groll, den wir gegenüber anderen Menschen in unserem Herzen haben, ist nicht kompatibel mit Glauben. Das heißt, nur um das klarzustellen, solange ich Bitterkeit und Groll in meinem Herzen dulde, solange ich erlaube, etwas gegen jemand anderes in meinem Herzen zu tragen, jemand anderem nicht zu vergeben, verkrüppele ich meine Fähigkeit zu glauben. Ja, ich schränke meine Fähigkeit zu glauben massiv ein. Ich kann nicht beides haben zur gleichen Zeit. Versteht ihr, was ich meine? Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Radikale Aussage. Radikale Aussage. Das Thema Glauben ist so grundlegend. Warum ist Glauben so wichtig? Glauben ist eine der grundlegenden Lehren Christi. Im Hebräerbrief gibt es so eine Aufzählung, Kapitel 6, Vers 1 und 2. Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen und der Handauflegung, Totenauferstehungen im ewigen Gericht. So, hier werden einige Sachen genannt, unter anderem Glauben an Gott. Glauben an Gott ist eine der grundlegenden Lehren Christi. Wir müssen gegründet sein in diesem Thema. Wir müssen verstehen, was das bedeutet, zu glauben. Wir müssen in der Lage sein, selber zu identifizieren, wo wir stehen. Wir müssen verstehen, wie Glaube in unserem Leben wachsen kann, wie Glaube in unserem Leben zunehmen kann, wie wir im Glauben leben können. Wir müssen verstehen, welche Dinge nicht kompatibel sind mit Glauben und diese Dinge radikal ausmerzen aus unserem Leben. Warum ist Glauben so wichtig? Jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Damit das Wort Gottes effektiv in unserem Leben wirksam werden kann, braucht es Glauben. Lass uns dazu zwei Stellen anschauen. 1. Thessalonicher Kapitel 2. 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13. Paulus schreibt hier an die Gläubigen in Thessalonich. Das sind übrigens keine Fantasieorte. Die Stadt gibt es heute noch, die heißt heute Thessaloniki. Schon mal gehört? Ja, das ist eine Stadt in Griechenland. Dort ist eine der ersten Gemeinden entstanden. Und Paulus schreibt ja an sie und er sagt, und darum danken auch wir Gott unablässig, dass wir, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, also der Nachricht von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. So, Paulus sagt hier, wir können das Wort Gottes tatsächlich auf zweierlei Art und Weisen aufnehmen. Als Menschenwort und wir analysieren das und wie könnte das gemeint sein und was ist jetzt Mythos und Legende und was ist überhaupt noch relevant heutzutage und wir nehmen das Wort Gottes und wir stellen uns über das Wort Gottes. Und es hat null Wirkung für uns, null. Oder wir nehmen es auf als tatsächlich als das Wort Gottes. Das bedeutet, wir stellen uns nicht darüber, sondern wir stellen uns darunter. Wir machen es zur Autorität. Wir machen das Wort Gottes zur Autorität. Wir sagen, Herr, du bist es, der hier redet. Es ist dein Wort. Und was passiert dann? Was passiert dann? Er sagt, sondern wie wahrhaftig ist als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Das Wort Gottes ist wirksam in uns, wenn wir es als Gottes Wort annehmen und wenn wir es als Gottes Wort glauben, wenn wir es zu unserem Maßstab machen. Es ist nicht unsere eigene Kraft, durch die unser Leben verändert wird. Ich sage das nochmal. Es ist nicht unsere eigene Kraft, durch die unser Leben verändert wird, durch die wir zu besseren Menschen werden. Wenn wir das könnten, hätte Jesus nicht am Kreuz sterben müssen. Amen. So, wir sind jetzt errettet und jetzt lassen wir das Wort Gottes in uns wirken. Wir nehmen das Wort Gottes in uns auf. Wir machen das Wort Gottes zu einer Priorität. Wir sehen uns im Spiegel des Wortes Gottes. Wir sehen, wer wir sind in Christus. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus, sondern ich empfange das im Glauben. Und was bedeutet das? Was bedeutet das für meinen Alltag? Was bedeutet das für mein Verhalten anderen Menschen gegenüber? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. Ich bin eine neue Schöpfung. Leute, hier dürfen wir genauso nicht wankelmütig sein. Haben wir letzten Sonntag drüber gesprochen. Diese Stelle in Jakobusbrief. Ja? Der Zweifler, der Wankelmütige wird nichts von Gott empfangen. So, was bin ich? Bin ich ein alter Sünder oder bin ich eine neue Schöpfung? Ja, aber ich fühle mich nicht immer so neu. Und manchmal fühle ich mich sehr als Versager. Das Wort Gottes sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Für alle, die sich fragen, steht es in der Bibel, ist 2. Korinther 5, Vers 17. Steht nicht in meinen Notizen, aber ich spüre, wie der Herr mich dahin zieht. 2. Korinther 5, Vers 17. Und Paulus schreibt dieses Wort, siehe, Neues ist geworden. Nicht, damit er besonders fromm klingt. Er denkt nicht, oh, der Brief, der wird später mal in die Bibel eingehen. Also müssen wir das besonders religiös jetzt klingen lassen. Tun wir noch ein siehe einfügen. Nein, was bedeutet siehe? Siehe bedeutet schau hin, erkenne, siehe. Ein Neues ist geworden. Erkenne dieses Neue, das geworden ist. Erkenne, wer du bist in Christus. Werde verwurzelt. Fang an, das zu erfassen. Fang an, das zu glauben und dann fang an, dich dementsprechend zu verhalten. Du sagst, ja, aber das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Glauben bedeutet Vertrauen in seine Fähigkeit. Bedeutet zu sagen, ich werde es tun, auch wenn ich sehe, dass mir selber die Kraft dazu fehlt. Aber ich werde es im Tun, im Vertrauen auf seine Kraft, auf seine Fähigkeit, auf seine Wirksamkeit in mir. Amen. Ich warte nicht darauf, bis ich irgendwas Besonderes spüre. Sondern in einfachen kindlichen Glauben erfasse ich, ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, ein Neues ist geworden. Halleluja. In Christus, in ihm. So. Das Wort, wenn wir uns darunter stellen, schau, das ist so ein wunderbares Beispiel. Das ist so ein wunderbares Beispiel, weil unser Kopf wird uns Probleme machen. Unsere Erfahrung, unser Gefühl wird uns manchmal sagen, ja, bist du wirklich errettet? Ja, guck mal, hier hast du wieder einen Fehler gemacht und hier hast du wieder gesündigt. Und wenn wir jetzt unser Gefühl zum Maßstab machen, sagen wir, nein, es hat sich gar nichts geändert. Ja, was sagen wir denn damit? Wir sagen damit, ich bin das, was ich empfinde. Nicht, ich bin nicht das, was Gott sagt, dass ich bin. Versteht ihr, was ich meine? Hört sich so fromm an, aber es ist einfach Stolz. Es ist Rebellion gegen Gott. Wenn Gott sagt, ich bin eine neue Schöpfung, wenn wir in Christus sind, sind wir eine neue Schöpfung. Dann tue ich das mit aller Demut anerkennen. Ich sage, ja, danke Herr, dass es so ist. Danke Herr, dass es so ist. Und dann gründe ich mich in dieser Wahrheit. Ich gründe mich in dieser Wahrheit. Ich erneuere meinen Sinn, ich erneuere mein Denken. Wie verhält sich eine neue Schöpfung? Wie verhält sich ein Mensch, der in Christus ist? Und dann fange ich an, gemäß diesem Bild zu leben, aus seiner Kraft heraus. Und ihr Lieben, das ist möglich. Es ist möglich. Wenn es nicht möglich wäre, würde Gott uns nicht dazu auffordern. Aber es erfordert Glauben. Es erfordert Glauben. Es erfordert Glauben in sein Wort. Lasst uns eine zweite Stelle anschauen. Worüber sprechen wir? Damit das Wort Gottes effektiv in unserem Leben wirksam werden kann, braucht es Glauben. Hebräer 4, Vers 2. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag die Stelle auf. Hebräer 4, Vers 2. Hier ist vom Volk Israel die Rede. Hier ist vom Volk Israel die Rede, dass Gott aus der Sklaverei aus Ägypten rausgeführt hatte, durch Mose. Und Gott hat es nicht nur aus der Sklaverei rausgeführt, um es in die Wüste zu bringen, sondern Gott hatte von vornherein eine Absicht, Gott hatte von vornherein einen Plan. Er hat gesagt, ich bringe euch in ein gutes Land. Ich habe ein gutes Land für euch. Und ich bringe euch dahin. Das Volk hatte eine Verheißung. Amen. Das Volk hatte eine Verheißung. Und jetzt passt auf, was hier steht. Hebräer 4, Vers 2. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Jene, das ist das Volk Israel des alten Bundes. So, uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, genauso wie sie auch eine gute Botschaft gehört haben. Ja? Was war die gute Botschaft? Gott sagt, ich bringe euch raus aus der Sklaverei Ägyptens und ich bringe euch in ein gutes Land. In ein Land der Fülle. Ein Land des Überflusses. Ein Land, in dem ich euch meine Güte zeigen werde. Auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht. Wieso nützte es ihnen nichts? Warum hat es ihnen nichts genützt? Weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. So, es ist eine Sache, das Wort zu hören. Es ist eine Sache, die Verheißung zu hören. Aber wie ich schon gesagt habe, es gibt keine Automatismen. Gott zwingt uns nichts auf. Er stülpt uns nichts über. Wir müssen das gehörte Wort mit Glauben verbinden. Wenn wir das gehörte Wort nicht mit Glauben verbinden, dann wird es uns nichts nützen. Wir müssen das gehörte Wort mit Glauben verbinden, ihr Lieben. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Lass mich euch eine Hausaufgabe geben. Lies 4. Mose, Kapitel 13 und 14. Seid ihr welche Verse? Beide Kapitel. 4. Mose, Kapitel 13 und 14. Dort finden wir diesen Bericht. Dort finden wir diesen Bericht, wie das Volk an die Grenze des verheißenen Landes kam. Und wie sie durch Unglauben die Verheißung Gottes verloren haben. Und wenn man das nicht sieht, wenn man das nicht sieht, dann kann man sehr leicht zu den falschen Schlussfolgerungen kommen. Seid ihr bei mir? Ja? Du siehst ein Volk, das von Gott eine Verheißung bekommt. Oh, Halleluja! Ja, ich führe euch raus aus Ägypten. Ich bringe euch in ein verheißenes Land. Und was sieht man kurze Zeit später? Ein Volk, das in der Wüste seine Kreise zieht. 40 Jahre lang, bis eine ganze Generation ausgestorben ist. Die ganze Generation, die aus Ägypten ausgezogen ist, bis auf zwei Leute, Josua und Kaleb. Die ganze Generation stirbt in der Wüste. Und weißt du, und Leute haben eine Theologie hier draus gemacht, sagen, ja, weißt du, Gott ist ein souveräner Gott. Gott macht, was er will. Man kann sich nicht wirklich jetzt auf eine konkrete Verheißung stützen. Ja, vielleicht geschieht es, vielleicht auch nicht. Gott ist ein souveräner Gott. Amen. Aber er ist nicht allmächtig in dem Sinne, wie manche Leute sich das vorstellen. Du sagst, oh, was ist das für eine seltsame Lehre? Es gibt bestimmte Dinge, die Gott nicht tun kann. Du sagst, oh, Gott kann alles tun. Lass mich dir gerade im Moment das Gegenteil beweisen. Gott kann nicht lügen. Zum Beispiel. Amen. Er kann nicht lügen. Ja? Er kann nicht sein Wort verändern. Denn er hat gesagt, ja, ich werde mein Wort nicht ändern. Er kann sein Wort nicht ändern. Seine Verheißung steht. So, das Problem war nicht, dass Gott sich geändert, dass Gott seine Meinung geändert hätte. Das Problem war, dass ein ganzes Volk die gute Botschaft empfangen hat, aber nicht mit Glauben verbunden hat. Lest die beiden Kapitel. 4. Mose 13 und 14. Leute, ich hätte so Lust, jetzt drüber zu predigen, aber das lässt unsere Zeit nicht zu. Da waren zwei Leute, die anders waren. Die Bibel sagt, sie hatten einen anderen Geist in sich, einen Geist des Glaubens. Josua und Kaleb. Die haben sich geweigert, sich diesem Unglauben hinzugeben. Sie waren voll Glauben. Sie haben die Verheißung Gottes, sie haben das Wort Gottes mit Glauben verbunden. Und weißt du was? Sie haben es erlebt. Sie haben es gesehen. Sie haben es erlebt, wie die Verheißung Gottes zustande kam. Sie haben es gewagt zu glauben. Und sie haben gesehen, wie das zustande kam, was Gott gesagt hat. Halleluja. Und wenn du diese Kapitel liest, über das Volk Israel an der Grenze des Weißen Landes, die haben nicht gesagt, oh, wir rebellieren jetzt gegen Gott. Was haben sie gemacht? Sie haben einfach nur die Umstände in Betracht gezogen. Sie haben das in Betracht gezogen, was vor Augen war, was sichtbar war, was im Natürlichen zu sehen war. Oh, das Land ist voller Feinde, voller befestigter Städte. Und das sind sogar Riesen. Und wir können es nicht besiegen, wir können es nicht einnehmen. Sie haben nicht Gott in Betracht gezogen, sondern sie haben allein aus ihrer eigenen Fähigkeit, aus ihrer eigenen Perspektive heraus die Situation betrachtet. Und das hat sie ja zum Schluss um den Segen gebracht, um die Verheißung gebracht, um das Land gebracht, weil sie nicht bereit waren, das gehörte Wort mit Glauben zu verbinden. Glauben misst dem, was Gott gesagt hat, der Verheißung Gottes, mehr Autorität bei als allen äußeren Umständen, die dem widersprechen, die dem entgegenstehen. Lasst uns nicht Leute sein, die den Segen Gottes verpassen, die Verheißung Gottes verpassen, das, was Gott eigentlich tun möchte in unserem Leben, verpassen. Weil wir das Wort Gottes nicht mit Glauben verbinden. Das gehört. Sie haben eine gute Nachricht empfangen, wie auch wir, heißt es in diesem Vers hier, den wir gelesen haben. Es ist ihnen eine gute Botschaft verkündigt worden. Aber das gehörte Wort nützte jenen nichts. Wird das gehörte Wort dir nützen? Wird das gehörte Wort dir nützen? Wird dir das nützen, was du hier hörst, was hier verkündigt wird? Oder sagen wir einfach nur, es wird Zeit, dass er jetzt Schluss macht. Ne? Ist jetzt schon 12:12. Ja. Zeit, also ich meine, ich bin da gewesen. Okay, Gott kann jetzt nicht zu sauer auf mich sein. Ich war da, Häkchen dran. Ja. Gott ist nicht beeindruckt von unserer schieren Anwesenheit hier. Wovon ist Gott beeindruckt? Von Glauben. Ja. So, die Frage ist, werden wir das gehörte Wort mit Glauben verbinden? Werden wir das gehörte Wort mit Glauben verbinden? Und das bringt uns zum letzten Punkt unserer Botschaft heute. Glaube ist eine Entscheidung. Ich habe gesagt, wir können Glaube nicht produzieren. Nichtsdestotrotz ist Glauben eine Entscheidung. Gott gibt uns Grundlage zu glauben. Gott gibt uns Basis zu glauben. Glauben kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Aber werden wir das gehörte Wort mit Glauben verbinden? In Markus 11, Vers 22, in diesem ganzen Abschnitt, finden wir sehr, sehr interessante Aussagen. Jesus selbst demonstriert den Jüngern, was es bedeutet zu glauben und Autorität zu haben im Glauben. Das ist diese Geschichte, wo er spricht zu diesem Feigenbaum. Er hat keine Feigen und Jesus verflucht ihn. Er sagt, niemand mehr esse von dir von jetzt an Feigen bis in alle Ewigkeit. Und dann, einen Tag später, gehen sie an dem Baum vorbei. Was ist mit dem Baum passiert? Er ist komplett verdorrt. Und die Jünger sind überrascht und sagen, Herr, guck dir den Baum an, ist total verdorrt. Jesus ist nicht überrascht. Ja? Jesus ist nicht überrascht. Er sagt, wenn ihr sprecht zu diesem Berg, heb dich und wirf dich ins Meer und nicht zweifelt in eurem Herzen, sondern glaubt, das geschieht, was ihr sagt, so wird es euch werden. Aber direkt im Vers vorher, im Vers 22, kurzer Vers. Da heißt es, und Jesus antwortet und spricht zu ihnen, habt Glauben an Gott. Habt Glauben an Gott. In anderen Übersetzungen heißt es, habt den Glauben Gottes. Oder man könnte es auch so übersetzen, habt Gottes Art von Glauben. Hat jemand spanische Übersetzung? Was sagt die spanische Übersetzung? Habt Glauben an Gott. Ja. Egal wie wir es drehen und wenden, es ist und bleibt eine Aufforderung. Amen? Es ist eine Aufforderung. Jesus sagt, habt Glauben. So, das bedeutet, wir sollten in der Lage sein, dieser Aufforderung Folge zu leisten. Das zu tun, was Jesus sagt. Jesus sagt nicht etwas zu uns, was wir nicht tun können. Amen. So, Glaube ist eine Entscheidung. Schau, diese Dinge sind nicht kompliziert. Gott wird uns immer eine Grundlage geben, zu glauben. Amen. Gott will nicht, dass wir ins Blaue reinglauben, sondern er gibt unserem Glauben eine Grundlage. Es ist sein Wort. Er gibt uns immer eine Verheißung. Er gibt uns sein Wort, Grundlage zu glauben. Aber auf der anderen Seite, diese Welt wird uns immer Grund geben, nicht zu glauben. Diese Welt wird uns immer Grund geben, zu zweifeln. Schau, das ist von Anfang an so gewesen. Gott sagt, esst nicht von diesem Baum zu Adam und Eva. Wenn ihr davon esst, von der Frucht dieses Baumes, werdet ihr sterben. Grundlage. So, Grundlage zu glauben. Okay, der Baum ist nicht gut für mich. Es wird was Schlechtes mit mir passieren, wenn ich von dem Baum esse. Also esse ich nicht von dem Baum. Die Schlange sagt, keineswegs werdet ihr sterben. Nein, es ist gar nicht so verkehrt, von dem Baum zu essen. Die Frucht ist gut. So, das heißt, die Schlange gibt eine Grundlage, an dem Wort Gottes zu zweifeln. Könnt ihr das sehen? Ja? Und es ist das gleiche Prinzip, immer und immer wieder. Und wo stehen wir? Wir stehen hier in der Mitte. Welche Entscheidung treffen wir? Wem unterwerfen wir uns? Wem gehorchen wir? Glauben ist eine Entscheidung. Lasst uns zum Ende kommen mit einem Beispiel aus Markus Evangelium Kapitel 5. Ganz bekannte Geschichte kennt ihr bestimmt. Ich lese ab Vers 22, Markus 5 ab Vers 22. Und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus. Und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen. Er fällt Jesus zu Füßen und bittet ihn sehr und sagt, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen, das heißt, sie liegt im Sterben. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und er ging mit ihm und eine große Volksmenge folgte ihm und sie drängten ihn. Jairus hatte Glauben, Jairus hatte Zuversicht. Jairus hatte nicht nur ein großes, großes Problem, eine große, große Not, sondern er wusste, wo er die Antwort findet. Er wusste, Jesus ist größer als jede Krankheit. Er wusste, ich weiß nicht, ob er wusste, dass er der Sohn Gottes war, aber er wusste, dass er die Kraft Gottes auf sich hatte. Viele Leute damals dachten, Jesus wäre ein Prophet. Er wusste, dass dieser Mann die Kraft Gottes auf sich hatte. Und er bittet ihn, in sein Haus zu kommen. Und unterwegs werden sie aufgehalten. Es ist eine Menschenmenge, sie müssen sich einen Weg bahnen. So, das geht alles nicht so schnell, wie Jairus möchte. Ich überspringe jetzt diese Geschichte mit der blutflüssigen Frau und mache weiter in Vers 35. Sie sind also immer noch unterwegs. Während er noch redete, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Lehrer noch? Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde, und spricht zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Manchmal sind wir in Situationen, wo wir zu Gott schreien, wo wir das Gefühl haben, Gott hört uns und Gott antwortet. Und ja, wir sind voller Glauben und danke, Herr, und danke, dass Heilung unterwegs ist. Und danke, dass du uns hilfst. Und wir stellen uns vor, dass es jetzt besser wird. Aber statt dass es besser wird, wird es scheinbar schlimmer. So war es bei Jairus. Könnt ihr das sehen? Die Situation ist nicht besser geworden, die Situation ist schlimmer geworden. Und das ist der Moment, wo wir häufig unseren Glauben über Bord werfen, wo wir sagen, naja, hat nicht funktioniert. Was sagt Jesus zu Jairus? Er sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Es war die Entscheidung von Jairus. Es war die Entscheidung von Jairus. Da war Information, die der Antwort total entgegengestanden haben. Deine Tochter ist tot. Bemühe den Meister nicht mehr. Er hat keinen Zweck mehr. Okay, Jesus, schade, wenn du ein bisschen schneller gewesen wärst. Ja, aber naja, ist nicht zu ändern. Jesus sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Furcht und Glaube sind nicht kompatibel. Furcht und Glaube bedeutet, es ist eine Weggabelung. Der eine Weg geht nach da, der andere Weg geht nach da. Welchen Weg wählst du? In der Stunde der Not, in der Stunde der Herausforderung, welchen Weg wählen wir? Das heißt, er erlaubte niemanden, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers und er sieht ein Getümmel und Weinende und Lautheulende. Und er geht hinein und sagt zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Ich habe das schon öfters mal gesagt, Jesus geht so respektlos mit der Situation um. So respektlos mit dem Problem. Wenn du weiterliest, stellst du fest, sie lachen ihn aus. Die Klager, ja, die Klager, die ewigen Klager, ja, lachen plötzlich, wenn jemand Worte des Glaubens spricht. Und Jesus sagt, naja, gestorben, schlafend, ist mehr oder weniger das Gleiche, lass uns sie auferwecken. Und dann weckt er sie auf. Und sie kommt zurück ins Leben. Fürchte dich nicht, glaube nur. Ihr Lieben, wir müssen verstehen, was Glauben ist. Wir müssen verstehen, was Glauben ist. Und wir müssen verstehen die Wichtigkeit, welche wichtige Rolle das Thema Glauben in unserem Leben spielt. Und dann müssen wir alles tun, um im Glauben gegründet zu sein. unsere Beziehung mit dem Herrn entwickeln. Von ihm hören, ihn kennenlernen. Und alles, was nicht kompatibel ist mit Glauben, aus unserem Leben radikal ausmerzen. Amen. Es kostet uns zu viel, wenn wir es uns erlauben, Bitterkeit und Groll in unserem Leben zu bewahren. Es kostet uns zu viel, wenn wir es uns erlauben, Egoismus und Selbstsucht in unserem Leben zu kultivieren. Es kostet uns zu viel. Gott hat alles schon getan. Das Wort Gottes ist bereits voller Kraft. Das Wort Gottes wird häufig verglichen mit einem Samen. Ein Samen ist etwas Kleines, Unbedeutendes. Aber der Same hat in sich selbst die Kraft, eine komplette Frucht hervorzubringen. Es gibt Samen, kleine Samen, die in sich die Kraft und die Fähigkeit haben, einen riesigen Baum hervorzubringen. Aber der Same wird nichts hervorbringen und er wird nichts produzieren, solange er nicht gepflanzt wird. Amen. Der Boden ist unser Herz. Halleluja. Lasst uns aufstehen und zusammen beten.